Wir feiern heute Ostern, das ist kein Geheimnis, aber wir feiern damit vor allem den Beginn einer ganz, ganz neuen Geschichte. Im Grab am Karfreitag, da ging ja der alte Bund Gottes mit seinem Volk Israel zu Ende. Aber damit war die Geschichte nicht zu Ende, auch nicht für das Volk Israel, sondern am Ostermorgen stand Jesus Christus aus diesem Grab auf und entzündete damit einen neuen Bund. Und wenn wir in Gottes Wort hineinschauen, dann sagt der Apostel Paulus, Christus ist die Erfüllung des alten Bundes. Das heißt, da ist nicht einfach was abgeschnitten und zu Grabe getragen worden, sondern es ist etwas neu geworden. Aus dem alten Bund ging durch Tod und Auferstehung Jesu der neue Bund hervor. Und das Geniale an diesem neuen Bund ist, dass wir alle von diesem Bund tatsächlich profitieren können. Denn das ist eine Entschränkung von Israel auf alle Völker. Jetzt ist jeder eingeladen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu knüpfen. Jeder ist eingeladen, zum Kreuz zu gehen und sich von Jesus seine Schuld vergeben zu lassen, ihn in sein Leben aufzunehmen und damit ein völlig neues Leben, eine völlig neue Geschichte im eigenen Leben zu beginnen. Das bedeutet es, dass wir heute Ostern feiern, die Auferstehung Jesu Christi feiern. Das heißt, das Kreuz, an dem Jesus für die Sünde aller Menschen starb, ist letztlich der Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Von da an kann jeder Vergebung für seine Schuld empfangen und neues, ewiges Leben aus Gott. Und ich finde, das ist ein Grund, mal kräftig Halleluja zu rufen. Halleluja! Halleluja. Das geht noch besser. Halleluja! Halleluja. Jawohl! Also ich finde, das kann man so richtig feiern. Die Auferstehung Jesu aus dem Grab markiert zusätzlich den Beginn einer ganz neuen Menschheit sogar. Da denkt man ja, wie das denn? Fängt jetzt alles wieder bei Null an? Irgendwie ja. Nämlich, dass die Sünde aus unserem Leben eliminiert werden kann durch die Vergebung Jesu. Erinnert ihr euch noch an eure Grundschulzeit? Also wir hatten noch Hefte, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Wir hatten noch Hefte und am neuen Schuljahrsbeginn gab es immer die Chance, ein neues Heft aufzuschlagen. Und meine Hefte hatten genau an diesem Tag, das dürfte auch so ziemlich der einzige Tag in dem Schuljahr gewesen sein, an diesem Tag keine Eselsohren. Noch keine Eselsohren. Ein völlig neues, unbeschriebenes, sauberes Blatt. Das ist dein Leben, wenn du mit Jesus startest. Egal, was da vorher war, in den ganzen alten Jahren, die man da in der Schule vorher schon zugebracht hat. Du schlägst ein neues Kapitel auf, eine ganz neue Seite auf. Das ist es, was Ostern ausmacht. Die Auferstehung Jesu markiert tatsächlich eine neue Schöpfung, sagt Paulus mal. Eine neue Schöpfung. Vergebung für alle. Jeder ist eingeladen. Jeder darf zugreifen. Jeder darf diesen neuen Bund tatsächlich auch gleich mit einem neuen Feiertag feiern. Und damit startet interessanterweise auch der Matthäus seinen Bericht über die Auferstehung Jesu. Er führt einen neuen Feiertag ein. Bis dahin galt ja in Israel immer der Sabbat als der Feiertag. Aber ab dem Tag, hört mal rein, Matthäus 28, Vers 1 heißt es, nach dem Sabbat kam in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da ist ein neuer Feiertag entstanden. Der Sabbat ging ja eigentlich immer so von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Aber hier ist jetzt von der Zeit danach die Rede, nämlich von der Morgendämmerung. Ich sage einfach mal, das war wahrscheinlich so ungefähr um 5 Uhr morgens. Um 5 Uhr morgens kommen diese beiden Damen, die am Freitagnachmittag noch so eine kleine Sitzdemo gegenüber vom Grab Jesu gemacht haben, so eine treue Demo, wir halten aus, egal was mit Jesus ist, die kommen jetzt wieder. Und sie haben alles dabei, was man für eine gepflegte Einbalsamierung so alles braucht. Und die sind innerlich eigentlich darauf eingestellt, an dieser Morgendämmerung, ja, jetzt könnten wir Jesus ja nochmal zumindest, also die letzte Ehre erweisen tun wir ja sowieso, aber wir könnten zumindest noch versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Diese beiden Frauen kamen ja nicht in dem Gedanken an das Grab, Jesus ist auferstanden. Sondern die kamen an das Grab in dem Gedanken, Totengedächtnis. Ebenso. Ein Großer ist von uns gegangen. Und wir wollen einfach jetzt noch ein bisschen einbalsamieren. Wir wollen noch mal so ein Stückchen einfach das erhalten, was wir erhalten können. Das heißt, wir als Christen, Wir blicken mit diesem neuen Feiertag aber nach vorne, was die Frauen später erst erleben werden, dass Jesus auferstanden ist, was Neues begonnen hat. Und darum feiern wir Christen auch diesen Sonntag. Sabbat feiern wäre rückwärtsgewandt, wäre nicht akzeptieren wollen letztlich, was Gott in Jesus Christus getan hat. Jetzt ist etwas Neues entstanden. Christen sind Fortschrittstypen. Die gehen mit dem Fortschritt, den Gott in seiner Heilsgeschichte mit den Menschen geht, mit. Die gehen nach vorne und sie feiern deswegen diesen ersten Tag der Woche. Wie gesagt, diese beiden Mädels kommen an diesem ersten Tag der Woche an, haben alles dabei, was sie für die Einbalsamierung eines großen Toten brauchen und stellen aber plötzlich fest, hier stimmt was nicht. Ich finde es ja schon allerhand, wenn Leute sagen, da ist einer von uns gegangen, der hat Bedeutendes gesagt und das wollen wir irgendwie haltbar machen, einbalsamieren, für die Nachwelt erhalten. Das klingt gut, ist ehrenwert. Meine Beobachtung ist, es gelingt nicht besonders häufig. Irgendwie geht das dann doch ganz schnell anders. Aber es scheitert in jedem Fall an Jesus. Da gelingt es überhaupt nicht. Noch nicht mal im Ansatz. Denn der große Tote ist plötzlich verschwunden. Rückblende. Vers 2, Matthäus 28. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine äußere Erscheinung leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot um. Das dürfte geschehen sein, bevor die Damen an das Grab kamen, bevor sie es erreichten. Jedenfalls hört man nichts davon, dass sie angesichts der umgefallenen, ohnmächtigen Wächter da erste Hilfe geleistet hätten, sondern die scheinen schon wieder bei Bewusstsein und auf und davon. Und ich bewundere diese Frauen, ehrlich gesagt. Ich bewundere sie. Warum? Ich meine, sie hätten allen Grund, an diesem Tag von einer Ohnmacht in die nächste zu fallen. Stellt euch das doch mal vor. Ihr wollt einem Toten nicht nur die letzte Ehre erweisen, sondern ihn auch noch konservieren. Und dann ist der Typ weg. Und vorher mächtig Bambule, als du auf dem Weg bis zum Grab merkst du Erdbeben. Ach du Köcker. Ein gewaltiges Erdbeben und du weißt nicht, was das jetzt schon wieder soll, weil du hast ja noch im Ohr, vor 2 Tagen war schon mal hier Riesenbambule, Finsternis, die Felsen haben sich gespalten. Jetzt schon wieder, was bedeutet das denn? Und dann kommst du endlich am Grab an, der Typ ist weg, das Grab steht offen. Da könntest du doch irre werden, oder? Bei so viel Krawall. Ich würde sagen, das sind schon 2 wirklich taffe Mädels, die jetzt nicht kreischend weglaufen oder in Ohnmacht sinken, sondern tja, die Kerle, die Wächter, die hatten sich da schon ihrer Ohnmacht bereits genommen, aber die 2 Mädels halten durch. Aber das ist ja längst noch nicht alles. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch an, an welcher Stelle er gelegen hat. Ich weiß ja nicht, wie euch das an der Stelle gegangen wäre. Ich bin nicht sicher, ob mir ein Engel, der auf dem Grabstein sitzt, an der Stelle wirklich hilfreich gewesen wäre. Ich könnte mir eher vorstellen, ich hätte gedacht, okay, jetzt musst du erstmal eine Auszeit nehmen, hinlegen, schlafen. Du siehst hier schon Gestalten, die kann es wirklich nicht geben. Das wäre meine Verfassung gewesen an der Stelle. Bin nicht sicher, ob mir das wirklich geholfen hätte. Eine weitere Ohnmacht der Frauen wäre auf keinen Fall übertrieben gewesen, meiner Meinung nach. Warum erzähle ich euch das alles? Warum auch mit so einem humoristischen, bisschen spitzen Unterton? Ihr Lieben, weil ich der Meinung bin, das, was hier geschieht, das ist schon ordentlich verrückt, oder? Das ist schon außergewöhnlich. Das ist nicht das, was man so jeden Tag erlebt, jedenfalls nicht ich. Aber das Erstaunliche ist, dass alle Fakten genau dafür sprechen, dass es so war. Dieser Josef von Arimathea und sein Grab, das hat es ja wirklich gegeben. Alle vier Evangelisten berichten davon. Zwei von diesen Evangelisten, also den Schreibern der Evangelien, sind ja Johannes und Matthäus. Das sind die zwei Typen, die mit Jesus 2,5, 3 Jahre lang durch Israel unterwegs gewesen sind. Also sie sind direkte Zeitzeugen. Der dritte war geschichtlich interessiert, der Lukas. Und der vierte, der Markus, war zeitlich so dicht an dem ganzen Geschehen dran, dass selbst Experten heute sagen, die Auferstehung Jesu als eine Legende zu bezeichnen, scheidet völlig aus. Weil die Entstehung dieser Berichte und des Ereignisses, das ist so dicht zusammen, da bildet sich so schnell keine Legende. Das glaubt niemand. Es gibt viel zu viele, die das noch aus eigener Erfahrung in Erinnerung haben. Man sagt, frühestens im 2. Jahrhundert hätte sich eine Legende bilden können, aber da gab es alle vier Evangelien schon längst. Ja, und dann ist da ja noch diese Geschichte mit den Frauen. Frauen waren damals als Zeuginnen bei Gericht gar nicht zugelassen. War damals so. Jetzt überlegt euch mal, wenn ihr ein Evangelium verfassen wollt und ihr wollt den Leuten glaubhaft machen, dass einer von den Toten auferstanden ist, der aber gar nicht von den Toten auferstanden ist, würdet ihr dann Leute als Zeugen dazu aufrufen, die noch nicht mal vor Gericht als Zeugen zugelassen werden? Ich nicht. Ich hätte da ein paar Kerle ins Evangelium gemogelt. Die wären meine Zeugen am Grab gewesen. Das erhöht auch gleich mal die Aufmerksamkeit gewaltig viel mehr. Dass das aber nicht der Fall ist, sondern dass da von Frauen die Rede ist, zeigt mir, da schreibt einer, wie es war. Schlicht und ergreifend. Und es ist ihm piepwurscht egal, ob das glaubwürdig ist oder nicht, weil er sagt, so war es halt. Meine Güte. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Und da kann ich mich jetzt drüber aufregen, ich kann die leugnen, ich kann die gut finden. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Feierabend. Und deswegen schreibe ich es da so rein, wie es war. Fassen wir es an dieser Stelle mal zusammen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Dafür stehen also diese vier Evangelienschreiber. Dass die Worte der Evangelienschreiber korrekt überliefert wurden, das lässt sich heute ziemlich leicht anhand von Schriftfunden zeigen. Dass Jesus wirklich auferstanden ist, dafür stehen aber nicht nur diese vier Evangelienschreiber, sondern dafür stehen auch mehr als 500 Leute, die nach der Auferstehung Jesu dem Auferstandenen selber begegnet sind und ihn mit eigenen Augen gesehen haben. Weit über 500. So auch diese beiden Frauen. Sie bekommen von dem Engel den Auftrag, dann geht doch schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen. Und er sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Das ist ein Ausdruck auch der Anbetung. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Voller Furcht und Freude machen sich diese beiden Frauen auf den Weg. Ich denke, das ist typisch für unsere Beziehung zu Jesus. Da ist ja manches, was uns auch an Jesus schon mal verwirren kann. Einfach, weil er so viel größer ist als wir. Auf der anderen Seite merken wir, aber wenn das alles wahr ist, was hier steht, wenn da wirklich eine neue Menschheit, eine neue Geschichte mit mir losgehen kann, wow, was für eine Perspektive. Es wäre doch wunderbar, wenn das wahr wäre. Einerseits ist das Grab leer, das scheint für die Frauen auf den ersten Augenblick enttäuschend. Aber wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ja wie fett, wie wunderbar wäre das denn? Einerseits fasziniert so ein Engel eine Gestalt wie ein Blitz und mit ein Blitz und Kleider weiß wie Schnee. Ich meine, Doppelwow, oder? So eine Figur mal live zu erleben. Aber auf der anderen Seite Gewand weiß wie Schnee, diese Reinheit, diese Perfektion und daneben wir, das lässt uns ja schon so ein bisschen älter aussehen, vielleicht sogar als wir sind. Furcht und Freude, daraus wird im Idealfall Anbetung. Bei den Marias ist das so. Sie ziehen los und erzählen den Jüngern, dass Jesus auferstanden ist. Und dann passiert etwas, das bis heute immer wieder passiert. Und wovon ich überzeugt bin, dass das auch passieren muss, wenn am Ende die Freude überwiegen und aus Furcht und Freude Anbetung werden soll. nämlich, dass Jesus uns persönlich begegnet. Jesus begegnet den beiden Frauen und sie fallen vor ihm nieder und umfassen seine Füße. Habt ihr das, könnt ihr euch das vorstellen? Jesus, weißes Gewand von mir aus, und die packen ihn bei den Füßen, liegen ihm zu Füßen. Und sie versuchen ihn festzuhalten und die geniale Erfahrung ist, sie halten was fest. Jesus ist kein Gespenst. Da ist nicht ein Geist vor ihnen, sondern das ist griffig. Sie halten da was. Seht, und das unterscheidet die Auferstehung bei uns Christen von der Seelenwanderung in anderen Religionen. Es geht nicht um ein geistiges Erbe. Es geht nicht um eine rein geistige Veranstaltung, das müssen wir uns jetzt mal vorstellen. Nein, sondern es geht um Leiblichkeit. Es geht darum, dass da wirklich eine neue Geschichte begonnen hat, auch für Jesus. Eine neue Geschichte begonnen hat. Es geht nicht um körperlose Seelen bis in alle Ewigkeit, sondern es geht um dich und um mich, wie damals um die Marias und um Jesus. Zwar sind wir da nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, so wie Jesus das auch nicht mal war, aber es sind eben wir, die dort unterwegs sind, wie die beiden Marias und Jesus begegnen. Du und ich, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott, da werden wir mit unserer geschichtlich gewordenen Existenz in einem neuen Auferstehungskörper sein, aber in einem, in dem wir uns auch wiedererkennen. Und da ist auch eben nicht nichts, als Jesus später mal mit zwei Jüngern da am Tisch sitzt und mit denen was essen will, da plupst der Kram ja nicht, wenn er in den Mund steckt, auf den Boden, sondern der isst ihn. Versteht ihr? Körper. Im Himmel sind wir, nicht was von dir. Du, wenn du zum Kreuz kommst und Jesus in dein Leben aufnimmst, wenn du ihn um Vergebung für deine Schuld bittest. Es geht um eine völlig neue Geschichte in dieser Welt und erst recht jenseits der Todeslinie. In einer völlig neuen Welt. Jetzt weiß ich, manche Experten Gedanken, aber Moment mal, bei 7 Milliarden und vorher hat es auch schon ein paar gegeben und wenn die alle in den Himmel, wie groß muss das denn sein? Ja, glaubst du allen Ernstes, das wäre Gottes Problem? Er hat das gesamte Universum geschaffen. Wir sind da vielleicht bei 0,1%, wo wir da drin rumfliegen können, wenn überhaupt. Glaubst du wirklich, das wäre Gottes Problem? Er hat ein Problem mit Lokalitäten? Mit Örtlichkeiten? Was wäre das für ein Gott? Nein, sondern Gott sagt, ich schaffe einen Raum, in dem ich mit dir, so wie du geworden bist in dieser Welt, mit deiner Geschichte, kommst du zu mir, wir sitzen am Tisch und wir haben Mahlgemeinschaft bis in alle Ewigkeit. Wir feiern. Und wir feiern richtig fett. Nicht nur so ein bisschen, sondern feiern ohne Schattenseite. Das wünschen sich manche in der Kneipe. Im Himmel wird's Wirklichkeit. Feiern ohne Schattenseite. Keine Makel mehr. Ungebremstes Leben. Pur. Darauf freue ich mich. Dieses Leben in der Ewigkeit wird handfest und griffig, Freunde. Handfest und griffig, wie Jesus in der Auferstehung. Und darauf freue ich mich. Mit der Auferstehung geht es eben nicht um ein geistiges Erbe, sondern um ein geschichtliches Ereignis. Es geht um eine neue Schöpfung. Und demnach werden auch wir im Himmel vollkommen griffig und greifbar sein und eben nicht nur unsere Seele, sondern wir werden dort leben, aber frei von den Kategorien von Raum und Zeit. Frei von Leid und Tränen. Das, was diesen Christen in Sri Lanka in dieser Nacht passiert ist. Ohne diese Hoffnung wird es unerträglich. Wird es unerträglich. Aber sie erleben das, wovon wir heute Morgen sprechen. Das nimmt das Leid nicht von den Angehörigen, aber es gibt ihm zumindest eine Perspektive. Es gibt ihm zumindest eine Perspektive. Aber noch sind wir hier. Wie die Marias und die Jünger damals, noch gibt es Grund für Furcht und das erlebten wir in dieser Nacht. Noch gibt es jene, die uns in die Suppe spucken wollen, heute Aber das war damals nicht anders. Matthäus berichtet, noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten mit reichlich Silber zu bestechen. Sie sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Wisst ihr, das macht mich irgendwie traurig und besorgt, was ich da lese. Ich meine, diese beiden hohen Priester, das waren ja Leute, die dachten, sie seien richtig unterwegs. Sie dachten, sie würden an Gott glauben und seien mit Gott von Herzen unterwegs. Das waren ja nicht irgend zwei Halotris. Und diese beiden beschließen, durch einen Betrug die Auferstehung Jesu zu leugnen. Also demnach ist es scheinbar möglich, dass selbst wir frommen Leute uns so weit von Jesus und seiner Auferstehung distanzieren können. Das kann ja scheinbar nicht nur damals passieren. Ich glaube nicht, dass wir so viel besser sind. Entschuldigt, wenn ich einem dazu nahe trete. Du darfst gern die Ausnahme sein. Ich bin's nicht. Eigentlich hatte der hohe Priester Mittlerfunktion zwischen Gott und Menschen. Er sollte die Menschen an Gott heranführen, Vorbild sein. Stattdessen gehen sie hier mit Bestechung um. Als Judas fragt, was gebt ihr mir, damit ich euch Jesus ausliefere, da lassen sie sich auf das Spielchen von Bestechung ein. Und jetzt ziehen sie die Linie durch. Sie bestechen Wachen. Die sollen sagen, dass die Jünger Jesus geklaut hätten. Genau das, was uns also den Himmel eröffnet, der auferstandene Jesus, was uns die Möglichkeit gibt, die Schuldfrage ein für alle Mal zu lösen, nämlich Jesus, das sollen sie leugnen. Beauftragt von den führenden geistlichen Leuten. Das ist nicht ihr Job gewesen. Das ist ihr nicht Job, ihr Job. Was sind das für Mittler? Und in einem Konflikt mit ihnen hatte Jesus diesen geistlichen Führern ja schon gesagt, ich werde euch ein Zeichen geben, das Zeichen des Jona. Was war das? Jona war vom Fisch verschluckt und nach 3 Tagen mit einem Bäuerchen wieder an Land geführt worden. Eigentlich war der Jona verloren. Wenn dich mal so ein Fisch verschluckt hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du durch Bäuerchen wieder an Land kommst? Statistisch. Mir ist außer Jona, zumindest durch Bäuerchen, keiner mehr bekannt. Einer ist, glaube ich, mal bei einem Walfang dann wieder freigeschnitten worden. Der hat es auch überlebt. Ein Wunder, haben alle gesagt. War es ja auch. Dieses Zeichen, dass da einer, der hoffnungslos verloren ist, aufersteht, diese Wahrscheinlichkeit ist null. Und dieses Zeichen, sagt Jesus, werde ich euch setzen. Und er setzt es hier. Und die führenden geistlichen Leute hätten sagen können, Moment mal, hoppla, da war doch was. Und vermutlich haben sie das auch gedacht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber sie haben es nicht wahrhaben wollen. Und so schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Und es ist völlig egal, ob sie es geleugnet haben oder ob sie nicht darauf gekommen sind. Das Ergebnis ist fatal. Sie enthalten der gesamten Menschheit Jesus vor, den Auferstandenen. Wie furchtbar, wenn sich das durchgesetzt hätte. Und doch hat das Ganze ja eine gewisse Ironie. Die Wächter waren ja eigentlich aufgestellt, damit sie einen Leichenklau verhindern sollten. Jetzt wären sie mit Geld dafür bestochen, dass sie genau den bezeugen, obwohl er gar nicht stattgefunden hat. Und genau damit bestätigt selbst die geistliche Führung Israels, dass Jesus wirklich auferstanden ist. So ist Gott. Er kann auf unseren krummen Linien am Ende immer noch gerade schreiben. Und er lässt sich auch durch Fake News nicht daran hindern, die Auferstehung Jesu glaubhaft in dieser Welt von Frau zu Frau und Mann zu Mann zu tragen. Bleibt für uns an dieser Stelle die Frage zu beantworten, was machen wir jetzt eigentlich mit dieser Botschaft der Auferstehung? Was machen wir mit Jesus? Also ich sage dir nur, sie leugnen, ist in der Geschichte noch immer schiefgegangen. Das zeigt dieser Bericht. Musst du nicht auch noch probieren. hat's genug vor dir gegeben. Für mich persönlich heißt es, ich möchte diesen Jesus erleben und mit ihm leben, wo er schon mal auferstanden ist, wo er mir meine Schuld vergeben kann und den Himmel aufschließen und ich heute aus der Kraft des Ewigen leben kann in meinem Alltag. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich möchte heute mit Christus leben und ihn erleben. Seht, das ist für mich, diese Botschaft der Auferstehung Jesu ist für mich nicht in erster Linie eine Botschaft. Ich habe auch eine Botschaft für euch. Ich bin mit meiner Frau verheiratet. Ist aber nicht in erster Linie eine Botschaft, sondern ich erlebe das jeden Tag. Ich darf das jeden Tag erleben. Ich bin privilegiert, mit meiner Frau jeden Tag leben zu dürfen. Das ist der Unterschied zwischen Botschaft und dass ich das erleben kann. Das ist keine Botschaft, über die ich mal nachsinniere. Auch die Auferstehung Jesu, wollen wir mal überlegen, ob das sein. Das ist vielleicht der Anfang. Aber die Gewalt, die Power, die Dynamik erlebst du erst, wenn du einsteigst in das Leben mit Jesus. Wenn du ihn erlebst, wenn du dich von ihm ergreifen lässt, wenn du sagst, Herr, hier bin ich, vergib mir meine Schuld, komm du in mein Leben, ich will dich erleben. Und dann merkst du, wie Leben ins Leben kommt. Ich habe das vor vielen Jahrzehnten gemacht. Eine ähnliche Veranstaltung, wie wir sie am Ende des Jahres bei Life on Stage haben werden, auch mit viel Musik, damals ohne Musical, aber gab auch viel Musik und Predigt. Und plötzlich merkte ich, jetzt steht Jesus vor dir. Ich konnte ihn nicht sehen, nicht riechen und nicht anfassen. Aber es war mir sonnenklar, der steht hier. Und jetzt hast du die große Chance, ihn zu erleben. Du musst nur zugreifen. Und er hat Ideen für dein Leben, von denen du nie glauben würdest, dass das für dein Leben möglich würde. Und dann habe ich zugegriffen. Und dann bin ich zum Kreuz gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Und den ganzen Schrott, den ich verzapft habe. Und komm du in mein Leben. Und ich bin gespannt, was du für Ideen, du, der ewige Gott, für das Leben des kleinen Uli Mann hast. Ich war knapp 12, ich habe es nicht bereut, bis heute nicht. Ich habe es nicht bereut. Und dann ist Jesus tatsächlich in mein Leben eingezogen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Seitdem sind wir vier unterwegs. Die göttliche WG in mir. Ist der Hammer. Und ihr könnt mir glauben, wir treffen uns nicht nur zum Doppelkopf spielen, wir vier. Sondern seit er in meinem Leben ist, hat sich so viel verändert. So viel zum Guten verändert. Ist so viel Tiefe in mein Leben gekommen. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht mehr brauche. Weil dadurch so viel mehr in mein Leben gekommen ist, als ich mir je erhofft oder erträumt hätte. Er ist da. Genau das darfst du erleben. Neues Heft, neue Seite, neue Geschichte. Aber die alte Person, du, aber ohne Sünde und mit der göttlichen WG. Es ist unglaublich, was das Leben für eine Qualität bekommt. Viele denken ja bei ewiges Leben an, dass es nicht mehr aufhört. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Ewig ist in erster Linie ein Qualitätsbegriff. Das heißt, du erlebst mitten in deinem Alltag in der Zeit aus der Kraft und der Dynamik des ewigen Gottes. Das macht einen Unterschied. Das ist der Unterschied, ob dein Auto einen Motor hat oder keinen. Du kannst auch mit den Füßchen unten dibbeln. Das geht auch. Ist aber anstrengend. Du weißt ja auch nicht, wie lange das geht. Aber wenn du deinen Motor reinsetzt, da kommt eine ganz andere Dynamik in das Auto. Und so erlebe ich das für mich. Seit Jesus in meinem Leben ist, das Gedippel ist zu Ende. Seit er eingezogen ist, ist eine unglaubliche Dynamik hineingekommen. Und dieser dreieine Gott, der nicht an Raum und nicht an Zeit gebunden ist, der lebt in mir. Verstehst du? Ein Gott, der nicht an Raum, nicht an Zeit und nicht an irgendwelche Grenzen gebunden ist. Das heißt, es gibt immer Hoffnung. Es ist nie aussichtslos. Wie ausweglos. Ich mache manchmal das Problem, Nabelschau. Und dann sehe ich aber nicht ihn und seine Lösung. Das ist das ganze Problem, was ich seitdem noch habe. Und dass ich immer wieder in diese blöde Falle tappe. Aber Auferstehung, Ostern zeigt mir, dass ich das nicht mehr brauche. Ich darf den Blick erheben, auf ihn blicken, der für jede Frage in diesem Leben eine Antwort bereithält. Manchmal gleich, manchmal warten mich, muss ich eine Weile warten, aber auch im Warten merke ich, wie er mich trägt. Und das Zweite, was ich mitnehme, ich darf anderen erzählen, dass er auch für sie gestorben und auferstanden ist. Mitten im Alltag, da wo ich gehe und wo ich stehe. Das ist es, was Jesus sich sogar von mir wünscht. Er sagte am Schluss, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie auch vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Und da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Wisst ihr, was mich am meisten an diesen Zeilen ermutigt? Matthäus gibt ohne Umschweife zu, dass angesichts des Auferstandenen die Jünger immer noch, zumindest einige, Zweifel hatten. Und vielleicht weiß der Matthäus das so genau, weil er auch einer davon war. Wer weiß das, dass er das mal hier so ehrlich aufschreibt. Die hohen Priester hatten vermutlich keinen Zweifel an der Auferstehung Jesu. Aber sie wollten oder konnten innerlich irgendwie, weil sie sich selbst blockierten, das am Ende nicht glauben. Also versuchten sie die Auferstehung und Jesus zu bekämpfen. Erfolglos. Die Jünger hatten an der Auferstehung Jesu auch keinen Zweifel. Aber das machte sie noch nicht zu Glaubenshelden. Aber sie entschieden sich am Ende, von Jesus in Dienst nehmen zu lassen. Ihr Leben in seine Hand zu legen. Und damit hatten sie Erfolg. Denn Jesus begegnete ihnen und all denen, denen sie von ihm erzählten. Und daraus ist die Gemeinde Jesu entstanden, die wächst und wächst und wächst und wächst. Und da werden Kirchen und Christen in die Luft gejagt und das Reich Gottes wächst weiter. Ihr Lieben, warum? Weil wir hier nicht von dem Späßchen reden, sondern von der Realität, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, für uns starb und auferstanden ist. Und dass er A und O in dieser Welt ist. Er hat sie gegründet, er hat sie gestiftet. Und er wird sie auch beenden. Und wir sind eingeladen, dann bei ihm zu sein. Und somit entscheidet sich alles an dieser einen Frage. Wo suchst du Jesus? Bei den Lebenden oder bei den Toten? Wo suchst du ihn? Und wenn du ihn bei den Lebenden suchst, bist du bereit, ihm dein Leben anzuvertrauen, es ihm zur Verfügung zu stellen? Ich kann dir das nur allerwärmstens empfehlen, denn ich weiß, er ist auferstanden, er lebt und jeder von uns kann das erleben. Lass uns aufstehen und mit ihm sprechen. Herr, was sind wir doch so froh und dankbar an diesem Morgen der Auferstehung, dass wir eben uns nicht mit einem rein geistigen Event beschäftigen müssen, sondern mit der Auferstehung, die real in der Geschichte dieser Zeit geschehen ist und deswegen mit dir, dem Lebendigen. Du lebst und du stehst über jedem einzelnen Tag und über dieser ganzen Welt. Und du stehst da in einzigartiger Weise und lädst uns ein, dass wir unsere kleine Hand in deine große legen, dass wir unsere Schuld tauschen gegen deine Lebensfülle. Dass du in unser Leben kommst. Herr, was sind wir reich beschenkte Menschen, wenn wir das zulassen, dich in unser Leben aufnehmen. Himmlischer Vater, wir danken, wir preisen dich für die Auferstehung. Wir danken und preisen dich für deinen Sohn Jesus. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz bezahlt hast und dass wir tatsächlich dich in unser Leben einladen dürfen. und dass du Wohnung in uns nimmst, dass du dich darauf einlässt und deine ganze göttliche, ewige Lebensfülle mitbringst. Herr, wir können dich nur anbeten und wir wollen das jetzt mit einigen Liedern lautstark tun. Wir wollen dich preisen, dir Ehre geben und dich loben. Amen.